Die Geburt Jesu, unsere Geburt und die Zusammenhänge. Darum geht es heute im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zu dem Sie Leon Bichler aus München willkommen heißt. Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln leitet regelmäßig Wallfahrten in das Heilige Land, das landläufig auch als das fünfte Evangelium gilt. Am Hirtenfeld in Bethlehem hat er bei seiner jüngsten Israel-Jugendwallfahrt dort den folgenden Vortrag gehalten, wo die Hirten den Engelsbesuch erhielten, der die Geburt Christi ankündigte, nämlich am Hirtenfeld in Bethlehem. Grüß Gott, Pfarrer Hoverath.
Grüß Gott, Herr Bichler, grüß Gott, liebe Hörer und Hörer von Radio Horeb.
Pfarrer Hoverath, Ihnen gehört das Wort und ich möchte Sie nicht länger davon abhalten, uns an Ihrem interessanten Vortrag teilhaben zu lassen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt knapp 30 Tage Vorbereitung im Advent auf das hohe Weihnachtsfest. Es geht um das Geheimnis der Menschwerdung unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Einem Geheimnis kann man sich nur langsam und behutsam nähern. Das habe ich gelernt bei einer meiner ersten Wallfahrten. Wir hatten eine Anfahrt auch von etwa 30 Stunden, wo jeder von zu Hause gefahren ist, dann treffen am Köln, Flug nach Tel Aviv, Bethlehem, kurz schlafen und dann ging es schon los. Bei der ersten Wallfahrt war ich recht schnell auf dem Hirtenfeld und dachte, du kannst noch schnell eilen zur Geburtsgrotte, kriegst noch die Prozession der Franziskaner mittags um 12 Uhr mit und habe vieles an den ersten Tag erleben lassen. Und am Abend sagte mir eine ganze Reihe Pilgerinnen und Pilger, ich fühle mich noch gar nicht angekommen. Das hat mich natürlich geärgert. Ich wollte ja alle richtig in das Geheimnis Jesu Christi einführen. Bei allen weiteren Wallfahrten habe ich den ersten Tag viel langsamer gestaltet. Ich bin also aufs Hirtenfeld gegangen und bin dort viele Stunden schauend, erzählend, mit Freizeit. Und als wir dann abends um 18 Uhr in der Geburtsgrotte waren, wirklich eine Stunde lang, so wie jeder es braucht, hat am Abend keiner mehr gesagt, ich fühle mich gar nicht richtig angekommen. Also um einem Geheimnis und gerade diesem großartigen Geheimnis der Menschwerdung Jesu uns zu nähern, brauchen wir Zeit. Also lade ich Sie ein, von zu Hause aufzubrechen, in den Zug und dann ins Flugzeug zu steigen. Vieles lassen wir zurück, um uns diesem Geheimnis auch zu nähern. Wir kommen an in der Nacht, ein anderes Bett, eine andere Konstellation beim Frühstück und dann gehen wir zum Hirtenfeld. Die Menschen werden vorbereitet auf die Begegnung mit Jesus. Oft ist es ein Engel, wie bei Maria, oder ein Heiliger. Auch unsere Hirten sind durch einen Engel vorbereitet worden. Umgekehrt ist es aber auch schwierig für Gott, der ja keinen Leib hat, in diese Welt hereinzukommen. Wie hat er das gemacht? Der Apostel Paulus gibt uns da schon einen kleinen Hinweis. Er war Gott gleich, dieser Jesus Christus, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Also, Gott kommt nicht einfach nur als Gott. Er bemüht sich, uns entgegenzukommen. Er wird ein Mensch. Aber nicht einfach nur so ein Mensch, wie man vielleicht sich vorstellen könnte, da kommt jetzt einer heruntergebeamt als Präsident von allen Nationen. Nein, er wollte sich noch mehr entäußern. Er wollte ein Baby werden. Er wollte den ganzen Weg eines Menschen gehen, von der Empfängnis, vom ersten Moment des Lebens auf der Erde bis zum Sterben. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der schreibt es dann so: Beim Eintritt in die Welt spricht Christus, einen Leib hast du mir gegeben. Einen Leib hast du mir gegeben. Gott, du hast mir einen Leib gegeben. Da sagte ich, Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. Der Autor des Hebräerbriefs zitiert hier den Psalm 40. Dort heißt es, an Schlacht- und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Also der Sohn Gottes kommt in die Welt, empfängt einen Leib, und mit diesem Leib sagt er, ja, ich komme. Und wozu kommt er? Deinen Willen, Gott, zu tun. Das ganze Leben Jesu auf Erden ist das Bemühen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Immer wieder sucht er den Willen des Vaters. Er zieht sich in die Einsamkeit zurück, um mit ihm zu sprechen. Er gibt sich alle Mühe, seinen Jüngern diesen Willen des Vaters zu erklären und die Schönheit dieses Lebens mit Gott zu erklären. Ja, ich komme, deinen Willen, Herr, zu tun. In den letzten Wochen hat uns Priestern oder Ordensleuten der heilige Bernhard von Clairvaux geholfen in seiner Predigt zum Advent. Liebe Brüder, ihr seid die Kleinen, denen Gott offenbart, was er den Weisen und Klugen verborgen hat. Verweilt in eifrigem Nachdenken bei dem, was wirklich dem Heil dient. Fragt auch, wer da kommt, woher und wohin, wozu und wie er kommt. Eine solche Wissbegierde ist sicher lobenswert und heilbringend. Die ganze Kirche würde diesen Advent ja nicht mit solcher Hingabe feiern, wäre in ihm nicht ein so großes Geheimnis verborgen. Zuallererst sollt ihr mit dem Apostel in Staunen und Bewunderung schauen, wie groß er ist. Liebe Brüder, ihr wisst, wer es ist, der da kommt. Und nun bedenkt, woher er kommt. Er geht aus vom Herzen Gottes und kommt in den Schoß der Jungfraumutter. Er steigt vom höchsten Himmel zur Erde hinab. Auch wir müssen auf der Erde leben. Ja, aber er ist hier bei uns geblieben. Was ist jetzt der Grund seines Kommens? Er kam von den Bergen geeilt, um aus den 100 das eine Schaf zu suchen, das sich verirrt hatte. Warum, Jesus, warum, Gott, hängst du dein Herz an diesen Menschen? Warum? Unsere Augen waren dunkel geworden. Du aber, Gott, wohnst in unzugänglichem Licht. Und wir liegen auf der Bahre als Gelähmte und können nicht zur Höhe hinaufgelangen. Darum kommst du, gütiger Heiland und Arzt unserer Seele, von deiner Höhe herab. Du milderst deinen Lichtglanz für unsere kranken Augen. Wie man ein Licht in eine Laterne stellt, so umhüllst du, Jesus, deine Herrlichkeit mit dem glorreichen und makellosen Leibe, den du annahmst. Ja, einen Leib hast du mir gegeben. Siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Wozu ist Jesus gekommen? Wir hören heute im Evangelium, wie der Vater vom Johannes, Zacharias, erklärt, was er erlebt hat. Und dann hören wir morgen die Worte, die wir Priester und Ordensleute jeden Tag am Morgen beten. Diese Worte des Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt, der prophetisch redet. Gepriesen bist du, Herr, du Gott Israels, denn du hast dein Volk besucht und ihm Erlösen geschaffen. Und dann heißt es nachher an Johannes gerichtet, aber in diesen Worten zeigt sich die Berufung von Jesus. Und du, Kind Johannes, du wirst Prophet des Höchsten, des Sohnes Gottes heißen. Aber du wirst nicht nur Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst wirklich dem Herrn, dem Sohn Gottes, vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Du, Johannes, wirst sein Volk beschenken mit der Erfahrung des Heils. Und wie erleben die Menschen die Erfahrung des Heils? In der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Also erzählt der Vater Zacharias schon prophetisch über die Berufung, über die Sendung, über den Grund der Menschwerdung. Es geht um die Erfahrung des Heils in der Vergebung der Sünde. Das ist die barmherzige Liebe unseres Gottes, der uns besucht und kommt, 9 Monate verborgen und dann in Bethlehem sichtbar, 33 Jahre lang. Nähern wir uns behutsam diesem Geheimnis des großen Gottes, der in unsere Welt kommt und Mensch wird. Machen wir ihm die Toren unseres Herzens ganz weit auf und begrüßen wir ihn und sagen ihm: Willkommen bist du hier bei uns auf der Erde.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Leon Bichler begrüßt Sie zu dem Vortrag von Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln, in dem bisher interessante Aspekte zur Geburt Jesu zu hören waren. Jetzt fährt er fort mit dem Vortragsteil, der sich besonders unserer Geburt widmet.
Ja, genau. Wir machen also unser Herzen ganz weit auf für Jesus, dass er kommen kann. Denn ein Kirchenschriftsteller sagt: Und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, dann wäre er für dich umsonst gekommen. Und dass er für uns nicht umsonst kommt, ist es jetzt sinnvoll nachzudenken: Wer bin ich eigentlich, zu dem Jesus kommt? Wer bin ich eigentlich, den Gott so verrückt, so sehr liebt, dass er den Himmel verlässt, um auf diese Erde zu kommen, uns Menschen gleich zu werden, ja, ein ohnmächtiges, hilfloses Baby zu werden, um mit mir in Kontakt zu treten. Um in Kontakt zu treten, braucht es nicht nur einen Sender, sondern auch der Empfänger muss auf Empfang gestellt sein. Der Empfänger muss seine Tore, seine Empfangstore öffnen. Was kann uns dabei helfen? Helfen kann uns die erste Seligpreisung von der Bergpredigt. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder wie es Pater Burb gerne übersetzt: Selig, die sich vom Geist Gottes in die verschiedenen Formen der Armut führen lassen. Denn sie werden dieses große Glück des Himmelreiches erleben. Arm sein, das wollen wir nicht. Wir bemühen uns doch gerade zu verdienen und reich zu werden, einen gewissen Lebensstandard zu erreichen. Man kann auch reich sein und im Sinne Jesu gleichzeitig arm sein. Wie ist das gemeint? Armut ist Demut. Armut ist Mut zur Wahrheit. Wenn ich diese Seligpreisung der Armut an mir erlebe, dann habe ich den Mut, in den Spiegel zu schauen, mich anzunehmen in der Wahrheit, wie ich bin, mit meinen Begrenztheiten, die ich habe. Ich kann mein Leben nur vollkommen leben, wenn ich mich annehme, so wie ich bin. Auch meine Schattenseiten, meine Schwächen. Wenn ich Nein sage zu dieser Wahrheit, mich wehre gegen die Wahrheit, dann komme ich nicht weiter. Ich erreiche die innere Freiheit und die Freude, wenn ich mich bemühe um diese Wahrheit der heiligen Armut. Aber wer bin ich denn, wenn ich in den Spiegel schaue? Vielleicht sehe ich ein Gesicht, das lacht oder traurig ist, das mich ernst anschaut, einfach so wie ich bin. Ich sehe vielleicht meinen Leberfleck, ich sehe die Farbe meiner Augen, vielleicht sehe ich noch etwas vom Frühstück an meinen Mundwinkeln hängen, ich sehe wie ich mich gekämmt habe. Und dann frage ich mich, nehme ich mich an, so wie ich bin? Kann ich Ja sagen zu mir? Auch wenn ich vielleicht nicht so bin, wie das Ideal der Werbung und der Mode uns vorstellt? Kann ich zu mir selber Ja sagen? Zu den verschiedensten Dimensionen, nicht nur zu meiner Körpergröße. Und das ist manch einem schon ein Handicap. Ich kenne Personen, die sind klein von Wuchs und sie wollen groß sein. Sie schimpfen und ärgern sich, vielleicht schimpfen sie auch mit Gott und mit den Eltern. Warum bin ich nicht größer? Warum übersehen mich alle? Bis sie vielleicht entdeckt haben, wenn ich klein bin, dann werde ich übersehen. Dann werde ich nicht zu den großen Dingen herangezogen. Dann muss ich vielleicht nicht unbequeme Arbeiten machen, weil ich direkt ins Auge schaue, ins Auge falle für diejenigen, die jetzt einen Helfer suchen. Aber eigentlich liegt in jedem auch die Sehnsucht, bedeutend zu sein. Nun, wenn ich klein bin, kann es sein, dass ich gerade zu den Kleinen gehöre, die Gott besonders liebt. Wie es die Maria im Magnificat singt. Er hat geschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Er schaut voll Liebe auf die Kleinen, die von den anderen vielleicht erniedrigt worden sind oder sich selbst erniedrigt haben. Die Kleinen, die klein gemacht worden sind, vielleicht an den Rand gedrängt, wie der David, der nicht mit seinen Brüdern und dem Propheten Samuel zusammen speisen darf. Aber gerade er, der Unbedeutende, der die Schafe hüten sollte, der nicht dabei sein durfte, der wurde auserwählt. Gott liebt das Kleine, darum wird er ja auch so klein, dass er in eine Futterkrippe passt. Oder nehme ich meine Talente? Ich kann dies oder das, ein Musikinstrument spielen, oder ich habe eine gute Eigenschaft im Sport. Ich kann Zusammenhänge schnell zusammen erfassen, oder ich bin in vielen Dingen langsamer als die anderen. Kann ich da Ja sagen zu mir, so wie ich bin? Kann ich meinen Leib annehmen, wie Jesus es sagt, einen Leib hast du mir gegeben? Siehe, ich komme, Herr, deinen Willen zu erfüllen. Es gibt verschiedene Formen von Armut. Da ist einmal die materielle Armut. Bin ich bereit, zu mir zu stehen, so wie ich bin, in den Lebensverhältnissen, die ich jetzt habe? Oder will ich mehr und größer und suche, ein anderer zu sein, als der ich bin? Und bin total traurig und entmutigt, dass ich nicht so bin, wie ich gern sein möchte. Dann ist da noch die Armut in den Beziehungen. Bin ich bereit, Ja zu sagen zu meiner Mutter und zu meinem Vater? Ja, gerade zu diesen Eltern, zu denen ich gesandt bin, deren Kind ich bin? Sie konnten mich nicht aussuchen, ich habe sie auch nicht ausgesucht. Aber kann ich Ja sagen zu meinen Eltern? Ja, Herr, du hast mich in diese Familie hineingesetzt. Mit diesen Geschwistern kann ich sagen, ja, ich nehme sie an oder lehne ich sie ab. Vielleicht spüre ich auch ein Abgelehntsein, wie mir eine Pilgerin mal sagte, meine Mutter war sauer, dass ich kein Junge, sondern ein Mädchen war. Sie hat sich zur Wand gedreht. Schrecklich, furchtbar, nie mehr, sagt die Mutter. Und nachher war für sie wichtiger, dass es Sauerkraut und Kartoffelpuffer gab. Hurra, ich bin da, aber ich bin doch nicht das geliebte Nesthäkchen. Erst bei der Erstkommunion hat sie entdeckt, Jesus wollte mich. Sie hat diese Wertschätzung gefühlt, die sie vorher nicht erlebt hat. Sie konnte dann auch sagen, Ja, ich bin froh, dass es mich gibt, weil ich weiß mich von Gott geliebt. Er liebt mich so, wie ich bin. Das kann manchmal sehr schwer sein, zu sich selber in der Hinsicht Ja zu sagen. Kann ich auch Ja sagen, dass ich genau in diesem Land, in dieser Stadt, in diesem Landstrich geboren bin und aufgewachsen bin, wie es sich in meiner Biografie gezeigt hat? Oder rebelliere ich dagegen? Sage ich Ja zu dem Kindergarten, zu der Schule und Ausbildung, in der ich dann war, und ich hatte nicht die Möglichkeit, wie andere, die bessere Privatschulen hatten, andere Förderungen, und bin deswegen nicht so weit gekommen wie sie? Ich habe einmal einen Pater gefragt, ja, wenn ich in der besten Familie geboren wäre. Ich hatte schon sehr, sehr gute Eltern und Geschwister, muss ich natürlich sagen. Und wenn ich die beste Schulausbildung und die beste Berufsausbildung gehabt hätte, dann hätte ja was aus mir werden können. Der Pater guckt mich erstaunt an und antwortet, ja, dann wäre aus dir wahrscheinlich ein arroganter Überflieger geworden. Und ich merkte direkt, aha, so ist das. Die Schwierigkeiten oder die scheinbaren Schwierigkeiten oder die gefühlten Schwierigkeiten, die sind notwendig, damit ich richtig reifen kann, damit ich auf dem Boden bleibe, dass ich eben nicht arrogant werde, sondern weiß, wie hart das Leben ist und nicht nachher denke, ja, ist doch ganz einfach, man muss dann das so und so machen und dann fluppt es schon. Nein, dass ich die Härte der Schwierigkeiten am eigenen Leib erlebt habe und dann sagen kann, ja, so ist das. Und ich habe zu beißen gehabt und aus mir ist das so und so geworden. Und auch die anderen haben ihre Schwierigkeiten. Und sie müssen genauso wie ich Ja sagen zu der Situation, in der wir hineingestellt worden sind. Dieser Gedanke hat mir wirklich geholfen, Ja zu sagen, dass ich eben nicht so groß geworden bin wie andere. Ich gönne es ihnen gerne, aber ich habe entdeckt, diesen großen Wert, von dem Maria im Magnificat singt. Gott schaut voller Liebe auf die Kleinen. Und wenn sie mit Gott verbunden sind, die Kleinen, die Armen, die scheinbar Ausgestoßenen, die liebt Gott besonders, die hebt er empor. Von der heiligen Bernadette wissen wir, dass sie auf die Frage, warum denn die Maria ihr erschienen ist, sagte, wenn es noch ein armseligeres Geschöpf in Luft gegeben hätte, dann wäre die himmlische Mutter ihr erschienen. Gott schaut voller Liebe auf die Kleinen. Und wenn ich mich klein fühle, dann kann ich sagen, ja, ich bin einverstanden, zu den Kleinen zu gehören, zu den Einfachen, zu denen, die nicht alles gönnen, die nicht alles so auf die Reihe bringen wie die anderen. Aber dann kann Gott auch durch mich, wenn ich bereit bin, dann auch wirken. Dann kann er so einen David von der Herde rufen und zum König salben. Dann kann er aus dem verrufenen Städtchen Nazareth dieses junge Mädchen berufen und sie zur Mutter des Sohnes Gottes machen. Sage ich Ja zu mir, zu meiner Situation, zu den Beziehungen, in denen ich lebe, kann ich auch Ja sagen zu den Beziehungen, die Gott mir nimmt, Freunde, die ich durch den Umzug nicht mehr in der Nähe sind oder Menschen, die der Herr jetzt schon in die Ewigkeit abberuft und sie mir nicht mehr Stütze sind, kann ich auch Ja sagen zu dieser Art der Armut und sage, Gott, du bist mein Reichtum. Schau meine Armut, schau meine Armseligkeit. Ohne dich bin ich nichts und du sollst ganz viel Raum in meinem Leben haben. Sage ich Ja zu mir, dann kann es manche Dinge geben, die ich gar nicht beeinflussen konnte. Pater Burb erzählt von einer Frau, die nicht in die Tiefgarage fahren konnte. Nachher kam heraus, dass sie bei der Geburt im Geburtskanal stecken geblieben ist. Und sie haben in der Hinsicht gebetet, den Heiland um Heilung gebeten. Und nachher hatte sie keine Probleme mehr. Fliehe ich vor mir selber oder bin ich bereit, mich anzuschauen? Kann ich auch in der Stille allein sein? Allein sein mit Gott? Halte ich es aus, wenn der liebende Blick des Vaters oder der Mutter auf mich schauen?
Zur Geburt Jesu und zu unserer Geburt haben wir in den vorhin gehörten Teilen des Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol schon einige interessante Aspekte gehört. Aus München grüßt sie Leon Bichler und jetzt fährt Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln fort zu den Zusammenhängen der bisher gehörten Vortragsteile zu unserer vorweihnachtlichen Sendung mit dem Titel »Die Geburt Jesu, unsere Geburt und die Zusammenhänge«. Radio Horeb wünscht gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren dabei, dass Jesus einen Leib angenommen hat und zu seinem Vater gesagt hat, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Und wir haben uns Gedanken gemacht zu unserem Leib und dass wir unseren Leib, unsere Talente, unsere Biografie, unsere Perspektiven annehmen, so wie Jesus. Und dann gibt es noch einen Punkt. Jesus kam auf die Erde, um uns zu versöhnen, wie es in einem Weihnachtslied heißt, in der zweiten Strophe. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Wie ist das bei mir? Bin ich versöhnt? Oh, da gibt es ganz viele Dinge, wo ich meckere und wo ich verletzt bin und wo ich es am liebsten anders hätte, wo ich vielleicht auch gerne es zurückgeben möchte. Und es ist da auch wichtig, diesen Weg Gottes zu gehen, dass ich mich mit mir versöhne und auch mit ihm, diesem Jesus, mich versöhne, mit Gott versöhne. Wie ist das denn mit meinen Eltern? Dinge in meiner Biografie, habe ich mich versöhnt mit den Eltern oder besteht mein Groll weiter? Wenn ich grolle, verhärte ich doch nur mein eigenes Herz, auch wenn ich unschuldig bin. Ein verhärtetes Herz schädigt nur sich selber. Der Weg vom verhärteten Herzen wieder zum weichen Herz zu kommen, geht über die Versöhnung. Bin ich bereit, den Weg der Versöhnung zu gehen, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freundinnen und Freunden in der Schule oder am Arbeitsplatz? Kann ich den anderen wieder annehmen, so wie er ist, auch wenn er anders ist? Kann der andere mich annehmen, so wie ich bin, auch wenn ich anders bin? Wie kann das gehen? Indem ich es mir bewusst mache. Und mir bewusst sage, ich treffe die Entscheidung, mich zu versöhnen. Ich will Frieden in meinem Herzen haben. Ich will zum Frieden kommen. Und dieser Friede, der die Harmonie der Ordnung ist, diesen Frieden erreichen wir über die Versöhnung. Lasse ich mich versöhnen, wenn ein anderer kommt und sagt, du, es tut mir leid, ich habe das und das gemacht, ich will mich bessern, kannst du mir nochmal vergeben? Petrus, der gespürt hat, dass das ein Hauptthema von Jesus ist, nennt es so und Jesus sagt, du nicht nur siebenmal am Tag, 77 Mal, immer sollst du dich versöhnen mit deinem Bruder. Und er sagt es dann sogar noch schärfer, am Ende des 18. Kapitels im Matthäus-Evangelium, wo Jesus noch eine Gleichnisgeschichte erzählt. Dort sagt er am Ende, und ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Da ist Jesus unerbittlich, dass wir diesen Weg der Vergebung gehen. Er ist eingeräumt ein schwerer Weg. Und wenn Jesus am Kreuz hängend als erstes Wort betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, ist das für uns ein unerreichbares oder fast unerreichbares Vorbild, allen zu vergeben. nicht nur denen, die um Verzeihung bitten, vielleicht auch denen, die nicht um Verzeihung bitten. Kann ich das? Ich kann es umso leichter, je mehr ich mich annehme, so wie ich bin und wie Gott mich berufen hat. Also, kann ich Gott danken, dass ich von diesem Vater und von dieser Mutter geboren worden bin, in diese Familie hinein, in diese Sippe, mit dieser Gestalt, mit dieser Größe, mit diesem Aussehen, was ich habe. Und zu diesen Zeiten, für meine Heimatvertriebenen war es auch die Kriegszeit, in diese Umstände hier in diese Welt zu kommen. Danke ich Gott für alle Erfahrungen, die ich in meinem Mutterschoß gemacht habe, in meiner Kindheit, in meinem Leben, bis heute. Danke ich auch für alle Zulassungen, besonders auch für alles Negative, was ich erleben musste, woran ich reifen konnte und sollte. Vielleicht Lieblosigkeiten von lieben Menschen, die mir nahestehen. Schwere Vorfahrensgeschichten. Vielleicht Probleme mit Alkohol oder irgendeiner Sucht. Es kommt darauf an, dass ich keinen aus meiner Sippe, aus meiner Bekanntschaft ausschließe. Dass ich nicht sage, ich kann dich nicht brauchen, sondern dass ich auch versuche, in ihnen zu entdecken, dass auch Gott sie liebt. Denn wenn Gott sie nicht lieben würde, würden sie ja nicht existieren. Wo mich andere wehgetan haben, kann ich an ihrer Stelle um Verzeihung bitten. Nehme ich alle meine Rebellion und Widerstände in mir zurück und lege sie Jesus zu Füßen? Jesus, ja, ich bin nicht besser als meine Väter, als meine Mutter, als meine Geschwister. Und alle Festlegungen, die ich je gemacht habe, wie ich werde nie wie mein Vater, ich werde nie wie meine Mutter, ich werde diesen Fehler nicht wiederholen, die nehme ich im Namen Jesu zurück und lege sie Jesus zu Füßen. Und bitte Jesus, schau, diese meine Trümmer, die gebe ich alle dir. Du kannst, das kann ich nicht, aber du kannst aus meinen Trümmern noch etwas sehr Schönes machen. Ja, Vater im Himmel, ich nehme meine Berufung an, so wie ich bin. Und ich danke dir, dass du einen Heilsplan für mich hast. Ein Heilsplan, kein Unheilsplan. Und ich wünsche mir, dass deine Heilspläne in Erfüllung gehen. So wie dein Sohn Jesus ja auch gekommen ist. Siehe, ein Leib hast du mir gegeben. Ich komme, um deinen Willen zu erfüllen. Ja, manchmal kann es mir vielleicht gehen wie Jesus im Garten Gethsemane. Dass ich schreien möchte, Vater, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich habe Angst davor, was kommt. Das tut weh, ich will das nicht. Ich blick da nicht durch. Ich sehe da keinen Sinn drin. Und dass ich doch, wie Jesus sage, ich verstehe dich nicht, Vater, aber ich vertraue auf dich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht so, wie ich will, sondern wie du willst. Denn was du willst, das ist das Beste. Ich entscheide mich für dich, mein Herr. Ich entscheide mich für das Leben. Ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich für die Vollendung meines Lebens. Denn du bist die Fülle meines Lebens. Und du bist die Fülle meiner Liebe. Komm und wohne du in mir. So kann das gehen, dass wir uns annehmen und uns versöhnen mit uns selbst und auch mit unseren Mitmenschen. Aber auch mit Gott. Wenn Jesus in die Welt gekommen ist, um sich mit uns zu versöhnen, dann kommt es auf mich drauf an, dass ich bereit bin, von meiner Seite auch mich zu versöhnen. Dass ich Gott sage, ja, ich bin versöhnungsbedürftig, ich bin erlösungsbedürftig, ich kann nicht alles selber, ich habe so viel vermasselt. Ich habe so viel Trümmer hier in meinem Leben und ich gebe sie dir. Ich verstecke sie nicht vor dir. Ich bin bereit, sie vor dein Angesicht zu legen, weil ich weiß, du bist der Barmherzige. Du bist derjenige, der extra auf die Erde gekommen ist, um meine Elend, meine Trümmer, meinen Schlamassel, meine verpatzten Situationen, ja, vielleicht auch meine absichtlichen bösen Tat, sie dir zu geben und zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Am liebsten würde ich es ungesehen, ungeschehen machen, aber es geht nicht. Diese Trümmer gebe ich dir. Ich würde dir am liebsten all meine Leistung bringen, was ich gut kann. Aber wozu bist du denn gekommen? Du bist gekommen, um uns die Vergebung der Sünden zu schenken. Dieses Heil, diese Art der barmherzigen Liebe. Zu Beginn meiner Kaplanszeit hat mir eine Mutter gesagt, das Schönste, was sie erlebt hat in der Ehe, ist, wenn sie nach einem heftigen Streit sich versöhnt, in den Armen liegen. Ich habe das nicht erlebt, weil ich ja auch nicht verheiratet bin, aber ich kann es mir gut, gut vorstellen. Ja, ein Lehrer und ein Arbeitgeber, sie müssen auf die Leistung schauen. Wenn der Lehrer überall sehr gut drunter schreibt, dann lernt doch kaum noch einer. Und wenn der Arbeitgeber alles durchgehen lässt, kann er irgendwann Konkurs anmelden. Bei Gott ist es anders. Gott schaut nicht auf die Leistung. Er schaut auf das Herz. Er schaut, ob dort Liebe drin ist. Er schaut, ob dort um Vergeben bittende Liebe drin ist. Also Liebe Gott gegenüber, vor dem ich keine Angst habe, ihm all meine Missetaten, all meine Wunden zu zeigen und zu sagen. Ich glaube an diese barmherzige Liebe dieses großen Mensch gewordenen Gottes, der sich so klein macht, dass ich keine Angst vor ihm habe. Denn wer hat denn schon Angst vor einem Baby? Mir hat geholfen, vor 30 Jahren dieses Geheimnis von Weihnachten zu entdecken und auch dieses Geheimnis der barmherzigen Liebe zu entdecken, als wir, ich war im Studium im Ausland, von einer Schwester einen Brief bekommen hatten mit einem Gespräch an der Krippe. Ich will nicht alles vorlesen, aber so im letzten Teil kommt in der Nacht der Stefan, ein kleiner Junge, er kann nicht schlafen, kommt die Treppe hinunter, getappt, macht das Licht im Zimmer an, wo die Krippe steht. Jetzt vor Weihnachten ist das Jesuskind ja noch nicht drin in der Krippe. Aber er hat den Eindruck, als wäre Jesus schon da. Das Christkind, das ihm zulächelt. Und der kleine Stefan kniet sich hin und faltet die Hände. Es ist schon früh am Morgen, deswegen betet er das Morgengebet. Und dann bleibt er noch still knien und betrachtet die Armseligkeit des Stalles. Wie gut hat er es. Eine schöne warme Kirche, ein geheiztes Haus, leckeres Essen, die Erwartung reicher Geschenke. Und Jesus? Er entäußerte sich selbst. Er entäußert sich selbst, wird arm, arm, arm. In einem dürftigen Stall ist Gott zur Welt gekommen und hat wohl auch jämmerlich in den roh zusammengehämmerten Brettern der Futterkrippe gefroren. Jesus hatte kein geheiztes Zimmer, kein Himmelbettchen, keinen warmen Schlafsack, sondern nur Heu und den Mantel von Maria oder Josef und die Liebe seiner Eltern. An der Krippe sieht er, wie die Hirten zur Krippe geeilt sind. Alle Hirtenjungen, sicher nicht älter als er selbst, hatten dem Christkind etwas mitgebracht. Einen Krug Milch, ein wärmendes Fell oder ein schneeweißes Lämmchen. Ein Hirtenknabe blies dem Christkind auf seiner Flöte eine frohe Melodie vor. Stefan kommt sich selbst so vor der Krippe, so unverdient reich vor. Und trotzdem hatte er nichts in den Händen, was er dem Kind in der Krippe schenken könnte. Spontan treten ihm Tränen in die Augen. Was ist er doch für ein undankbarer Junge? Plötzlich hört Stefan eine sanfte, liebevolle Stimme. Stefan! Warum weinst du? Teilnahmsvoll schaut ihn das Christkind an. Stefan seufzt tief. Weil ich dir nichts mitgebracht habe. Leise antwortete das Kind in der Krippe. Ich möchte aber gern etwas von dir haben. Stefan wischt sich die Tränen fort. Ich will dir alles geben, alles, was ich habe. Stefan, Drei Dinge will ich von dir haben. Aber gern. Ich schenke dir die Schlittschuhe, die Eisenbahn, den neuen Schlafsack. Nein, diese Dinge brauche ich nicht. Dafür bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich will von dir etwas ganz anderes haben. Was soll ich dir schenken? Fragt Stefan erstaunt. Schenke mir deine letzte Mathematikarbeit. Da erschrickt der Junge. Aber meine Arbeit war ganz schlecht. Da stand ein nicht genügend darunter. Eben deshalb will ich diese Arbeit haben. Aber warum denn? Du sollst mir immer das bringen, was nicht genügend ist. Versprichst du mir das, Stefan? Ja, gerne. Ich will noch ein zweites Geschenk von dir. Und zwar deinen Becher. Aber den habe ich doch heute Morgen zerbrochen. Ich weiß. Du sollst mir immer das bringen, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir all das Zerbrochene? Oh, das wird mir schwer fallen. Hilfst du mir dabei? Mein dritter Wunsch. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du der Mutter gegeben hast, als sie fragte, wie denn der Becher kaputt gegangen ist. Da schlug Stefan die Hände vors Gesicht und fing an zu schluchzen. Ich habe der Mutter gesagt, ich hätte den Becher aus Versehen umgestoßen, aber die Wahrheit ist, dass ich so wütend war, dass ich ihn extra vom Tisch fegte. Ja, Stefan, du sollst mir immer deinen Zorn, deinen Trotz und alles Unrechte, das du getan hast, bringen. Wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen in deiner Schwäche und dir alles vergeben. Ich will dich an meine Hand nehmen und den Weg zum Guten zeigen. Willst du dir das alles schenken lassen? Stefan nickte unter Tränen. Er lauscht, ob das Christkind noch etwas sagt. Aber er hörte nichts mehr. Die Krippe war wieder leer, das kalte Strohlager, und Stefan kniet noch lange vor der armen Krippe und dachte über das Gehörte nach. Diese Geschichte hat mich sehr, sehr bewegt. Es hat mir geholfen, dass ich Gott nicht nur das Gute und meine Leistungen bringe, das, was am Tag gut gelaufen ist, sondern dass er gerade all die verbockten Situationen haben will, dass er sie heilen will. Wenn ich meine Predigt nicht hab gut vorbereiten können, weil dies und das und alles dazwischen gekommen ist. Jesus, schau, ich hab hier ein paar Trümmersteine. Wenn du willst, dass ich dich nicht blamiere, dann musst du mir helfen. Und dann gehe ich ohne schriftliches Konzept oder nur ein paar Stichworten dann zum Ambo und fange an. Und ich habe manchmal den Eindruck, ein anderer ist es, der meine Gedanken führt oder aus meiner Erinnerung hervorholt, was ich dann sage. Ja, bin ich bereit, zu meiner Armut zu stehen und zu sagen, Jesus, schau, ich bin so arm. Und du machst dich so arm um meinetwillen, der du doch reich bist, weil du mich reich machen willst, reich mit deiner Liebe. Und da stehen wir nun, am 23. Dezember. Es sind noch 30 Stunden. 30 Stunden, die ich noch habe, um mich diesem Geheimnis der Menschwerdung zu nähern. Wie nütze ich diese Stunden? Bin ich noch hektisch und will alles perfekt noch vorbereiten? Oder sage ich, Jesus, ich habe mich bemüht, dies und das, und wenn du willst, bin ich auch bereit, das Unvollkommene dir zu schenken, meine Lieben zu schenken. Denn viel wichtiger als das vollkommene Geschenk ist die Liebe, die Zeit, die ich habe, die Freude, die ich verschenke, dass ich einfach da bin, dass ich Ja sage zu Jesus, dass ich Ja sage zu mir, dass ich Ja sage zu denen, die rechts und links neben mir sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Pilger gehen danach, nach der Heiligen Messe auf dem Hirtenfeld, die 40 Minuten zu der Geburtsgrotte, wo Jesus geboren ist. Dieser Weg geht bergauf, und zwar tüchtig bergauf. Die Hirten kamen sicher schnaufend dort an. Und auch wir kommen vielleicht schnaufend in die heilige Nacht. Aber was ist es, was ich dann Jesus sagen will? Denn ein bisschen habe ich ihn kennengelernt, wer er ist und woher er kommt und warum er kommt und wie er kommt. Und ich habe ein wenig nachgedacht, wer ich denn bin und mit was ich komme und wie ich komme. Vor allen Dingen, dass ich einstimmen kann in die Freude, die die Kirche in dieser heiligen Nacht dann jubelt und singt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Tochter Zion, freue dich, juble, dein König kommt. Freue dich, o Christenheit. Freuen Sie sich, freue dich, liebe Hörerin, lieber Hörer von Radio Horeb.
Schöne Abschlussworte und eine echt schöne vorweihnachtliche Geschichte zum Abschluss der heutigen Sendung vor dem morgigen Fest der Geburt des Jesuskindes war das. Unser Thema heute war Jesu Geburt, unsere Geburt und die Zusammenhänge. Dieser Vortrag entstand unter dem Einfluss von Erkenntnissen aus Vorträgen von Pater Buob sowie von anderen Priestern, und Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln hat diese Erkenntnisse zusammengetragen und hier vorgetragen, wofür wir Ihnen sehr herzlich danken. Vergelt's Gott und vielen Dank für Ihre Zeit und Gedanken, Pfarrer Hoverath.
Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude, von dem, mit dem ich beschenkt worden bin, weiter zu verschenken.
Auch unseren Hörern vielen Dank fürs Reinhören auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Gerne können Sie diese Sendung als CD kostenfrei bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Für Anrufer aus dem deutschsprachigen Ausland ist es 0049 8328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch heruntergeladen werden im Internet als Podcast, und zwar auf horeb.org und dann beim Grundkurs des Glaubens. Aus München wünscht Ihnen Leon Bichler einen gesegneten Nachmittag, und ich darf Pfarrer Hoverath noch um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter und des heiligen Josef, eurer heiligen Schutzengel und aller eurer Namenspatrone, segne euch für die letzten 30 Stunden bis zum hohen Weihnachtsfest der allmächtige und barmherzige Gott, der euch in der Versöhnung seine ganze Liebe schenke. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.